Vancouver brannte. Von draußen drang das Geräusch von berstendem Glas zu mir, gefolgt vom Jaulen einer Alarmanlage und wütenden Stimmen, die sich wüste Beschimpfungen entgegenbrüllten. Die unterschwellige Anspannung, die sich in den letzten Monaten zwischen Nefesh und Weltigen aufgestaut hatte, entlud sich an diesem Juniabend. Polizei- und Rettungswagensirenen schrillten in der Ferne und der Geruch nach Rauch drang durch mein geschlossenes Fenster. Vermutlich waren gerade alle Cops der Stadt auf Streife. In meinem Büro war es still, doch die Anspannung in der Luft war überdeutlich. Ich rollte mit dem Bürostuhl vor meiner neuen Ermittlungswand herum. Ganz oben befanden sich Fotos von den vier Teilstücken des Sefer Raziel Hamalach, die Team Jezebel bereits hatte. Auf kleinen Kärtchen darunter war jeweils der Ort vermerkt, an dem sie in unseren Besitz gelangt waren. Dazu hatte ich noch die Art des jeweiligen Aufeinandertreffens mit Chariot notiert und mit Schnüren Verbindungslinien zwischen einzelnen Stellen gezogen. Die Wand hatte ich inzwischen ein paar Mal umsortiert. Dem fehlenden Bruchstück des Sefer, das Chariot besaß, und den Identitäten der anderen Mitglieder der Zehn war ich jedoch noch kein Stück näher gekommen. Mein Handy vibrierte und ich nahm den Anruf abwesend an. »Du sollst doch nicht wach bleiben, bis ich zu Hause bin, Pri.« »Sie haben die Brücken in die Innenstadt dicht gemacht. Keiner kommt mehr rein oder raus«, erwiderte meine beste Freundin und Mitbewohnerin angespannt. »Und ich weiß nicht, wie lange die Hastings Street noch offen ist. Es ist fast Mitternacht. Wenn du also jetzt nicht nach Hause fährst, sitzt du wahrscheinlich da fest.« »Dann schlafe ich in meinem Bürostuhl. Ich habe mit der Firma telefoniert, die das Partylagerhaus gekauft hat, in dem der Golem Wache geschoben hat. Das sind total seriöse Bauunternehmer aus der Gegend, die daraus Eigentumswohnungen machen.« Ich warf einen Dartpfeil auf das Foto von Isaac Montefiore, auf dem sein Gesicht halb von der Kamera weggedreht war. »Wieder eine Sackgasse. Sei nicht so streng mit dir. Jezebels führen diesen Kampf seit 400 Jahren. Du bist gerade mal knapp 4 Monate dabei. Und du brauchst dringend Schlaf.« »Erst muss ich noch die Welt retten«, meinte ich. »Geht es wirklich um die Rettung der Welt oder darum, deine Feinde zu besiegen? Spielt das eine Rolle, solange sie aufgehalten werden?« Gerechtigkeit als ehrenwertes Ziel rang mit meinem Verlangen, Isaac Montefiore so gründlich zu vernichten, dass von seinem Leben nur rauchende Ruinen übrig blieben, in deren Asche ich meinen Namen hinterlassen konnte, wie eine Künstlerin, die ihr Meisterwerk signierte. Es war wichtig, sich bei der Arbeit Ziele zu stecken. »Das spielt sogar eine große Rolle«, entgegnete Priya sanft. »Dein Vater wurde ermordet. Meinst du nicht, dass du dir Hilfe suchen solltest? Das ist nicht gesund.« »Ich habe mit 13 schon mehr als ausführlich über meine Gefühle gesprochen. Isaac zu Fall zu bringen, ist die einzige Therapie, die ich brauche«, fuhr ich sie an. Meine Mopsdame Mrs. Hudson hob den Kopf von ihrem Schlafplatz in dem Hundebett, das in einer Zimmerecke stand, und winselte leise. Sie hasste es, wenn ihre Mütter sich stritten. »Genau das meine ich ja«, Priya seufzte gekränkt. »Für dich geht es nicht mehr um Chariot, sondern nur noch um Isaac. Seinetwegen hast du 2 geliebte Männer verloren und...« Ich legte auf, rieb mir über die Augen und hätte mir beinahe den Finger hineingestochen, als ein lauter Knall das Gebäude erschütterte. Ein weiterer Knall folgte. Jemand rammte die Sicherheitstür im Erdgeschoss ein. Dann hörte ich die Triumphschreie von siegesgewissen Plünderern, die Beute witterten. »Nicht mit mir.« »Bleib«, wies ich Mrs. Hudson an und schlich mich die beiden Treppenabsätze hinunter in die Lobby. Die Plünderer zertrümmerten gerade eine der Bürotüren. Ich passte einen Mann ab, der mit einem Arm voll Laptops aus der kleinen Game-Design-Firma kam, die von 2 Nefesh-Frauen betrieben wurde. Die beiden hatten die Räume erst vor kurzem angemietet, nachdem sie jahrelang von ihrer Wohnung aus geackert hatten, um in dem männerdominierten Geschäft Fuß zu fassen. Das hatten sie mir erzählt, als wir mal gemeinsam in der Schlange vor dem Café an der Straßenecke gewartet hatten. »Bring das zurück«, forderte ich den Kerl auf. Der untersetzte Mann schaute mich aus zusammengekniffenen Augen an. Er musste dringend mal zum Friseur und stank nach schalem Bier und saurem Hass.
»Bist du eine von den Drecksneffisch?«
Ich verschränkte die Arme. »Und was wäre, wenn?« Sein Blick huschte für den Bruchteil einer Sekunde nach links. Ich fuhr herum, komplett in meine stachelige Blutrüstung gehüllt, und blockte den Schlag des Angreifers mit dem Unterarm ab. Der Baseballschläger spaltete sich mittendurch. Meine Rüstung hielt dagegen tadellos. Mit Schwung riss ich dem Kerl den Schläger aus der Hand und schwang ihn durch die Luft. Nur Zentimeter neben dem Kopf des Mannes krachte der Schläger in die Wand. Der scharfe Geruch nach Urin erfüllte die Luft und der Kerl nahm die Beine in die Hand. »Jetzt zu dir!« Ich ließ die Rüstung verschwinden und wandte mich mit einem kalten Lächeln wieder dem anderen Mann zu. »Du wirst die Computer zurückbringen, das Büro aufräumen und dann wirst du zusammen mit deinen Freunden für den Rest der Nacht die Wache halten und dafür sorgen, dass so etwas nicht nochmal passiert.« Sie hörten Jezebel Files, Schlaflos in Haddon, Band 4, von Deborah Wild, aus dem Englischen von Julia Schwenk, gelesen von Regine Lange, ein Hörbuch des Argon Verlags.